Es ist inzwischen 7 Wochen, denke ich, her, dass ich den 8. Teil meiner Predigtreihe gepredigt habe. Vielleicht konnte sich der eine oder andere gar nicht vorstellen, dass eine Predigtreihe so viele Teile haben kann. Und ich setze jetzt noch eins drauf, denn ich predige heute den 9. Teil in meiner Predigtreihe über Johannes den Täufer. Für die meisten von uns war Johannes der Täufer nur so eine kleine Randfigur, irgendwie so eine Nebenerwähnung hier und da mal in einer Fußnote zu finden. Und ich denke, wir haben uns von der Bibel eines Besseren belehren lassen. Denn er ist keineswegs eine Randfigur, sondern ziemlich zentral und er taucht auch immer wieder auf. Und heute möchte ich direkt weitermachen, da wo ich aufgehört habe, quasi am nächsten Vers. Und bevor wir dahin kommen, lese ich den Ich bete erst und dann lese ich den Bibeltext. Vater, wir danken dir, besonders für das, was wir jetzt gerade schon gehört haben, dass dein Wort wie ein kostbarer Schatz ist. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Halleluja. Schenk uns diese Freude wieder. Schenk uns diese Freude darüber, dass du nichts dem Zufall überlassen hast, sondern dass du deine Hand gehalten hast über den Kanon der Schrift, um eine zuverlässige Offenbarung deiner selbst zu geben. Wir müssen nicht mutmaßen, wir müssen nicht irgendwie im Kaffeesatz lesen oder die Sterne angucken. Wir sehen schwarz auf weiß, was dein Wille ist, was dein Wesen ist, was dein Plan mit uns ist. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Danke, Jesus, dass wir uns heute auch mit deinen Worten über Johannes den Täufer beschäftigen können. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist lehrst und in alle Wahrheit hineinführst, sodass wir durch dein Wort verändert werden, so wie es dein Wort selbst verspricht. In Jesu Namen. Amen. In der letzten Predigt haben wir uns, nur um das kurz nochmal zu wiederholen, mit der Situation beschäftigt, dass, ich gehe vielleicht schon mal auf den nullten Punkt ein, auf den Kontext, dass die Johannes seine Jünger zu Jesus geschickt hat, damit die Jünger von Johannes erfahren, wer der wirkliche Retter ist, wer der Messias ist. Johannes hat sie losgeschickt und hat gesagt, frag Jesus, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wir hatten darüber gesprochen, meine These, die ich heute nochmal neu untermauern werde, dass Johannes der Täufer nicht irgendwie vom Glauben abgefallen ist und irgendwie angefangen hat zu zweifeln, sondern dass er möchte, dass seine Jünger aufhören, ihm nachzufolgen und jetzt Jesus nachfolgen. Darum geht es. Und Jesus gibt ihnen diese Antwort und sagt, berichtet dem Johannes, was ihr gesehen habt. Kranke werden gesund und Lahme gehen und dann letztendlich dieses glücklich ist, der nicht Anstoß an mir nimmt. Und genau da setzt dann unser Text ein. Die beiden Jünger waren gerade, also waren das zwei? Ich weiß gerade gar nicht genau. Waren es zwei, waren es drei? Die sind gerade weggegangen von Jesus und da setzt unser Text heute ein. Matthäus Kapitel 11, Verse 7 bis 11. Und wenn ihr lieber beim Lukas-Evangelium seid, könnt ihr auch fast identisch das gleiche aufschlagen in Lukas Kapitel 7, Verse 24 bis 28. Ich lese mal aus der Schlachterübersetzung des Matthäus-Evangelium. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern begleitet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmel, Lukas sagt, der Kleinste im Reich Gottes, ist größer als er. Die Jünger des Johannes machen sich also gerade auf dem Rückweg und sie kriegen das jetzt nicht mehr mit. Und Jesus nimmt diese Gelegenheit, dass die Jünger von Johannes da waren, um der Volksmenge, die bei ihm war, etwas beizubringen, etwas mitzugeben. Er lässt diese Situation nicht verstreichen, sondern er hat sehr wichtige Lektionen für die Volksmenge damals und auch für die Volksmenge für uns heute. Was war das für eine Volksmenge? Warum war die dort? Ich denke, der Text lässt keine Zweifel. Die waren dort, um geheilt zu werden. Die waren dort, um befreit zu werden von ihren Krankheiten, von ihren Dämonen. Die Lahmen konnten wieder gehen, die Aussätzigen wurden gereinigt und so weiter. Das heißt ja in Vers 21, zur selben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Das war also gerade eine Heilungskonferenz, die da am Laufen war. Ja, die 12, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie bei Benny Hinn vor, da gibt es dann immer so ein großes Mitarbeiterteam und dann kommt einer nach dem anderen, die leiten die dann so nach vorne und dann wird der geheilt und der nächste, so ein bisschen stelle ich mir das zumindest vor. Und die Menge kam, um geheilt zu werden, um gesund zu werden. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, diese Unterbrechung der Jünger des Johannes, um an drei Merkmalen des Täufers uns etwas mitzugeben und uns zu erklären, was ihm wichtiger ist als Heilung und Befreiung. Heilung ist wichtig. Jeder, der krank ist, weiß, dass Heilung wichtig ist. Nur wer gesund ist, kann sagen, ach, das ist doch nicht wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, dass Gott uns heilen möchte und auch gut, dass wir nicht krank sein wollen. Zumindest normal, dass wir nicht krank sein wollen. Und Jesus mit dem, was jetzt kommt, bringt die Volksmenge auf eine tiefere Ebene. Er geht ein Level tiefer. Und ich denke, er möchte auch uns mitnehmen. Und die Botschaft heute trägt den Titel, ich hatte es vorhin schon angelehnt, die prophetische Gemeinde. Das ist jetzt nicht unbedingt auf die Gabe der Weissagung bezogen, dass ich irgendwie Träume habe oder irgendwelche Bilder sehe, sondern es geht um die Wesensart eines Propheten oder einer prophetischen Gemeinschaft. Ganz kurz, wir gehen gleich weiter dann zu Punkt 1. Was ist prophetisch? Prophetisch ist die Verkörperung und die Äußerung des Willens Gottes. Der Prophet redet das, was Gott redet. Das ist alles. Ja, der hält nicht irgendwie tolle theologische Predigten, sondern er empfängt das, was Gott auf dem Herzen hat und gibt es weiter. Er ist die Verkörperung, er spricht das weiter, er ist das Sprachrohr Gottes und er ist die Verkörperung Gottes. Das ist nochmal eine weitere Stufe. Das heißt, so wie der Prophet handelt, wie er agiert, wie er sich gibt, das ist Teil der Prophetie, wir können etwas davon ablesen. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die Botschaft wird allgemein vielleicht ein bisschen scharf oder ein bisschen herausfordernd. Bleibt bis zum Ende dran, ja? Halleluja. Okay, Gott möchte, dass wir eine prophetische Gemeinde sind, dass der Leib Christi prophetisch ist. Dass wenn Menschen Christen zuhören, dass sie Gott hören. Dass wenn Menschen Christen sich angucken, dass sie Jesus sehen und Christus anschauen. Amen. Ja, und das meine ich mit prophetischer Gemeinde. Okay, das erste in Vers 7. Als diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Das ist jetzt ich habe extra Schilfrohr hingeschrieben, weil es ist kein Klempnerrohr irgendwie aus, damals gab es ja auch schon Rohre bei den in der römischen Welt. Das war jetzt nicht so ein Rohr, sondern es ist ein Schilfrohr gemeint. Und Schilfrohr, damit haben wir recht wenig zu tun, es kommt recht wenig vor. Früher hatten meine Eltern so Matten auf dem Boden, also so Schilfrohrmatten. Und manchmal sieht man das noch, so eine Balkonumrandung. Wisst ihr, was ich meine? So eine braune, die so aus so ganz vielen Schilfstängeln besteht. Das ist Schilfrohr. Also sehr leicht, sehr zerbrechlich. Wenn man es hochwirft und der Wind kommt, dann ist es weg und wird nie mehr gesehen. Null Stabilität. Und ja, und das ist das, was Jesus hier als Bild nimmt und sagt: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Was habt ihr erwartet? Habt ihr erwartet, dass da ein Schilfrohr ist, was vom Wind hin und her bewegt wird? Schilfrohr-Christen, beziehungsweise eine Schilfrohr-Gemeinde, man kann das auch immer persönlich runterbrechen, alle die Prinzipien, über die ich rede, gelten auch für euch einzeln und aber eben auch für uns alle. Schilfrohr-Christen und eine Schilfrohr-Gemeinde sind vom Zeitgeist getrieben. Sie passen sich an, je nachdem, woher gerade der Wind weht. Das Schilfrohr sagt nicht, nee, ich will in die eine Richtung. Wenn der Wind dahin weht, dann geht es mit. Wenn der Wind in die andere Richtung weht, dann fliegt es mit. Es gibt auch ein deutsches Sprichwort, die Fahne in den Wind hängen, ist im Grunde genau das Gleiche. Oder diese Windfahnen kennt ihr vielleicht auch. Solche Christen haben kein Profil, kein Fundament, keine Wurzeln. Und deshalb sind sie für diese Welt bedeutungslos. Jesus spricht an anderer Stelle davon, dass es Salz gibt, was salzlos geworden ist. Andere übersetzen, dass fade geworden ist. Und dann sagt Jesus, was soll ich damit, wozu taugt es? Es taugt zu nichts weiter, als auf die Straße geworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Wie immer gerade der Trend, Moment, Entschuldigung, hier geht immer alles durcheinander. Wie immer der Trend gerade läuft, passen sich diese Christen an. Eine solche Gemeinde wird aufhören damit, der Gesellschaft um sie herum Kontra zu geben. Das ist übrigens einer der Hauptaufträge von christlicher Kirche. Kontra geben, unbequem sein, herausfordernd sein. Auch wenn wir manchmal ein anderes Bild von Christus haben, der irgendwie so kuschelig ist und irgendwie will, dass alles schön ist und bloß nicht die Stimmung ruinieren. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, den Gottesdienst so schön hier vorzubereiten und jetzt kommst du und ach, und muss das denn sein? Kannst du das nicht im Bibelkreis Mittwochabend machen? Nee, da haben wir Gebetstreffen, aber. Ich habe schon öfters gehört, dass Menschen aus der Welt, auch in sozialen Netzwerken und in Interviews, was man so in den Nachrichten mitkriegt, fordern, dass die Kirche, meistens ist die Rede von katholischer oder evangelischer Kirche, dass die Kirche die Gesellschaft widerspiegelt. Das heißt, was gerade in der Gesellschaft angesagt ist, gehört in die Kirche. Was in der Gesellschaft toleriert wird, muss in der Kirche toleriert werden. Sie muss die Gesellschaft widerspiegeln. Und das ist etwas, was die Welt uns aufdrücken will, was absolut, was eigentlich buchstäblich antichristlich ist. Das ist nicht der Auftrag von Gemeinde und es ist auch nicht dein Auftrag, irgendwie allen zu gefallen und immer schön die Gesellschaft wiederzuspiegeln, dass sich bloß niemand auf den Schlips getreten fühlt. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Halleluja. Und das geht auf verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen so. Sei es Glaubensinhalte. Sowas wie, dass jeder Mensch verloren ist und einen Erlöser braucht. Eine persönliche Erlösung. Dass Christus der einzige Weg zu Gott ist. Dass es keinen anderen Weg gibt, um gerettet zu werden. Vielleicht sagst du, ja, das ist ja selbstverständlich, du erzählst uns seit Jahren nichts anderes. Ja, hier ist das so, aber das ist nicht unbedingt in allen christlichen Kreisen so. Und auch schon lange nicht mehr, dass wir sagen können, ja, das ist ja die böse Landeskirche oder hier die Katholiken, die sind ja sowieso so abgefallen. Nee, ihr Lieben, heutzutage ist es so, dass diese einfachen Glaubensfundamente in freikirchlichen Bibelschulen angezweifelt werden und untergraben werden und das, was 2000 Jahre lang christlicher Konsens war, abgelehnt wird und gesagt, nein, das kann man ja heute eigentlich nicht mehr so sehen. Dass alle Menschen Sünder sind und verloren und das Gericht verdient haben, ah nee, das ist zu krass. Die Auferstehung Jesu und seine Wiederkunft. Das sind alles Themen, die in der Kirchengeschichte gesettelt waren. Da hat niemand drüber diskutiert, da hat niemand gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Das war ganz normal. Und jetzt in den letzten 150 Jahren, und es kommt in den Freikirchen im Moment an, sehen wir genau das, dass das in Zweifel gezogen wird. Aber nicht nur was Glaubensinhalte angeht, auch was die Schöpfungsordnung angeht, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist. Und dass das Geschlecht nicht ein soziales Gebilde ist, sondern ein biologisches Gebilde und dass wir das ziemlich leicht erkennen können. Klar gibt es medizinische Sonderfälle, aber das ist sehr selten und ein sehr geringer Prozentsatz. Das Geschlecht ist keine soziale, sondern eine organische Einteilung. Auch was die Moral angeht, es ist wichtig, dass die Gemeinde steht und eine Stimme hat und eine Botschaft verkündet. Der Mord an den unschuldigen Kindern im Mutterleib, dieses Verbrechen, was zum Himmel schreit. Die Gemeinde ist berufen, Kontra zu geben und denen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Und sich einzumischen und zu sagen, das ist nicht moralisch. Und dann können wir natürlich auch noch weiter über das Recht auf Selbsttötung sprechen und all diese Dinge. Oder auch über die ethische Ausrichtung. Jetzt wird's kriminell, Achtung. Ja. Homosexualität gilt als annehmbar und gesellschaftlich vertretbar. Ich denke, das kriegen wir alle mit. Da steckt ja ein riesengroßer Apparat dahinter, der das pusht und nach vorne bringt und der ständig uns weismachen will, dass das gesellschaftlich vertretbar und annehmbar ist. Das ist neu in dieser Generation. Menschheitsgeschichtlich ist das brandneu, hochaktuell, gerade erst da. Und wir sind so vergesslich und denken und lassen uns das einreden und das Schilfrohr geht gerade in die eine Richtung, der Wind geht gerade hin, ja, dann ist das jetzt auch okay. Wie heißt dieses Verzeichnis von psychischen Störungen? ICD-10. Aber jetzt sind wir noch beim 10, die 10 ist aktuell. Die 11 kommt gerade. In der 10, in der 9, ist Homosexualität, wann war die aktuell? Okay. Schau mal, da, also auf jeden Fall in dem Vorgänger von dem, was jetzt hier die Therapeuten und so weiter lernen, dieses Verzeichnis über psychische Störungen, ist Homosexualität noch als eine psychische Störung aufgelistet. Und jetzt wird es so gehandhabt und es geht auf einmal so im gesellschaftlichen Konsens, ja, das ist doch ganz normal. Nein, das ist nicht normal. Das heißt nicht, dass wir homosexuell empfindende Menschen ablehnen oder irgendwie verdammen oder irgendwie, dass sie hier keinen Raum in der Gemeinde hätten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es geht um die Werte, um die Wertvorstellungen und um das, was Gottes Wort sagt. Und wir als Christen sind nicht dazu gerufen, der Gesellschaft immer schön, ach so, ist okay, ach ist super, du kannst so sein, wie du bist. Wir sind gerufen, prophetisch zu sein. Das bedeutet, Gott zu vertreten. In Liebe, aber klar. Und das ist natürlich nicht nur, was Homosexualität auch geht, auch überhaupt das ganze Thema Sexualität. Und die 68er haben unser ganzes gesellschaftliches Klima verändert, dass auf einmal diejenigen, die sagen, sie wollen mit dem Geschlechtsverkehr warten, bis sie verheiratet sind, die Sonderlinge sind. Es ist genau andersrum. Es ist genau andersherum. Wir sind so verdreht in unserer Gesellschaft, dass wir auf einmal das, was normal und gesund und gut ist, ablehnen und zu etwas Abnormalen machen. Die Gemeinde hat den Ruf, prophetisch zu sein und zu stehen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn deutlich ist, sag mal, seid ihr, bist du völlig irgendwie durch den Wind? Das ist unsere Berufung, denn wir sollen kein Schilfrohr sein, was vom Wind hin und her bewegt wird. Und diese Art des Glaubens, sich anzupassen, sich durchzuschlängeln, wird immer populärer. Und wie ich schon sagte, jetzt steht es ja auch in meinen Notizen, längst nicht nur in den Großkirchen, sondern auch in den Freikirchen und denen, die früher mal evangelikal waren. Und diese Art des Glaubens ist zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Und da sehen wir auch immer mehr, dass die Gemeinden, die diese Fundamente verlassen, schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen. Und dass die, die festhalten, nicht schrumpfen, sondern größer werden und wachsen. Halleluja. Die prophetische Gemeinde, also die wahre Kirche jedoch, die nennt Paulus selbst im 1. Timotheus 3, Vers 15 Säule und Fundament der Wahrheit. Und so eine Säule und so ein Fundament, das kannst du nicht mal eben wegwischen, das kannst du auch nicht wegkehren mit dem Besen oder irgendwie beseitigen, sondern das steht fest. Und dazu sind wir gerufen, den Standard Gottes der Welt zu verkünden und diesen zu vertreten. Die Wellen des Zeitgeistes zerbersten an den Glaubensfundamenten der wahren Kirche. Und die übersteht den Zeitgeist, hat ihn immer überstanden. Denn dass die Welt antichristliche Grundsätze vertritt, ist ja auch nichts Neues. Das gab es die letzten 2000 Jahre und die Gemeinde wird auch weiterhin existieren und die Wahrheit wird auch noch weiterhin verkündigt werden. Weil der Heilige Geist am Wirken ist in seiner Gemeinde. Nicht Menschen mit ihren Organisationen und in ihrem kleinen Plan und irgendwie da einen Glaubensgrundsatz aufrichten und da. Es ist Gott am Werk in seiner Gemeinde. Und du kannst Teil davon sein. Du kannst dich einreihen und sagen, ja, ich stelle mich auf die Seite des Herrn. Halleluja. Also ich, so eine Kampfansage, das ist, also mich fordert das immer so heraus und ich freue mich immer so, ja, so eine Kampfansage. Ja, wie im Schach. Ich krieg dich noch, Jonas. Ich habe mich jetzt, ja, er hat mich absolut rasiert, zwei Partien, ja. Und dann, ich war in der Bibliothek, ich habe mich eingedeckt. Ich werde mich rüsten. Ich habe die Kampfansage angenommen. Halleluja. Okay. Was die damalige Volksmenge, die auf Heilung, Zeichen und Wunder aus waren, genauso wie wir heute, braucht, ist, dass wir uns die Frage stellen, was für ein Christsein wir leben möchten. Was für eine Gemeinde wollen wir sein? Sind wir auch hinter spannenden Gottesdiensten und schöner, frommer Unterhaltung her, die uns irgendwie begeistern? Oder möchten wir einen Unterschied machen und Propheten und Prophetinnen da sein, wo wir stehen? Punkt 2, Matthäus 11, Vers 8. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Menschen mit weichen Kleidern begleitet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Johannes, der Täufer, war eine raue Persönlichkeit. Das war jemand, wenn du den im Dunkeln getroffen hast, du bist ihm aus dem, du hast die Straßenseite gewechselt. Weil so wie der aussah, wolltest du mit dem lieber nichts zu tun haben. Ich habe schon gesagt, er war ein Nazirer, hatte höchstwahrscheinlich extrem lange Haare und lief im Beduinengewand herum, in Kamelhaaren. Und er aß keinen Brot und trank keinen Wein. Er lebte in der Wüste asketisch, sowohl was die Kleidung als auch was die Nahrung betrifft. Mit seinem Einfluss, mit der Popularität, die er hatte, hätte er ohne Probleme weiche Kleider und die Königshäuser haben können. Aber er hat sie abgelehnt, ausgeschlagen. Und das ist eine Herausforderung an uns, immer wenn es darum geht, besonders in unserer übersättigten westlichen Welt, wenn wir herausgefordert werden, etwas auszuschlagen, was angenehm ist, um Gottes Willen. Also ich weiß nicht, wie es, also ich bin da extrem herausgefordert. Hier ist jetzt die Rede von weichen Kleidern. Weiche Kleider, das war früher etwas Luxuriöses, etwas ganz Besonderes. Wir heutzutage, ja, kannst du ja mal fühlen, wir haben alle so alles weich und kuschelig und das ist ganz normal für uns heute, also wir können das nicht direkt übertragen. Aber ich denke, dass die weichen Kleider stehen für den Trost einer Kultur und dass die Häuser der Könige für politische Macht stehen. Die prophetische Gemeinde sieht ihren obersten Auftrag nicht darin, politisch Einfluss zu nehmen, Parteien zu revolutionieren, christliche Programmpunkte durchzudrücken und irgendwie uns, dass wir uns zurückwünschen oder daran arbeiten, dass die Wertevorstellungen politisch wieder eingeführt werden. Das ist nicht der Hauptauftrag von Gemeinde, sondern er besteht darin, dass wir in priesterlicher Weise vermitteln zwischen einer gottlosen Welt und einem heiligen Gott. Das ist, was ein Priester tut, alttestamentlich gesehen. Er steht zwischen Gott und den Menschen und er vermittelt zwischen ihnen. Und das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und es ist nicht zuerst unser Auftrag, den Klimawandel zu stoppen. Ich bin ja schockiert von den Bildern da aus Lützerath, da dieser, was gerade so groß in den Medien ist. Und wir sollten uns nicht auf diese Nebenschauplätze einlassen. Klimawandel, ist der echt? Ich vermute schon. Ist es unser Auftrag, dagegen was zu tun? Vielleicht ist es dein Auftrag. Aber was auf jeden Fall dein Auftrag ist, ist in prophetischer Weise einem gottlosen Volk zu dienen, indem du den Standard und die Werte Gottes verkündigst. Das ist auf jeden Fall unser aller Auftrag, wenn wir uns Christen nennen. Alles andere ist Option. Hier Frieden schaffen ohne Waffen und Klimawandel stoppen und was es nicht sonst noch alles für populäre Themen gibt. Unser Auftrag ist zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Evangelium zu predigen. Denn das Problem des Menschen ist nicht der Klima, das wichtigste Problem des Menschen ist nicht der Klimawandel und ist auch nicht, dass es Krieg auf dieser Welt gibt, sondern das Problem des Menschen ist in seinem Herzen. Und das Einzige, was da drinnen Veränderung schaffen kann, ist nicht Positive Thinking und nicht irgendwelche Tricks und Kniffe oder Yoga oder sonst irgendwas. Das Einzige, was darin Veränderung schaffen kann, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dort setzt das Evangelium an und schafft die größte Veränderung. Und mit jedem Menschen, der sich retten lässt von Jesus, retten wir auch ein kleines Stück dieser Welt, weil ein verändertes Menschenleben viele andere ansteckt. Die prophetische Gemeinde lehnt es ab, von der Welt als einen der ihren anerkannt zu werden. Wir lassen uns nicht darauf reduzieren, dass wir eine gesellschaftlich-kulturelle Instanz sind. Das ist zu wenig. Wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht hierher. Wir sind Fremde. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir sind hier nur auf Zeit. Das ist nur ein kurzer Aufenthalt. Nur ein, Leonard Ravenhill hat immer so schön gesagt, das ist nur die Umkleidekammer für die Ewigkeit. Eigentlich gehören wir ganz woanders hin. Wir sind Fremde. Und die prophetische Gemeinde lebt das. Nicht in der Form von Übergeistlichkeit, dass sie schon im Himmel sind, ja, und irgendwie seltsam erscheinen. So meine ich das nicht, sondern dass sie innerlich wissen, wohin sie gehören, innerlich wissen, was ihr Auftrag ist und dass sie entschieden sind, diesen umzusetzen, hier und jetzt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Für eine prophetische Gemeinde ist es wichtig, dass sie, ja, jetzt komme ich wieder zur Kampfansage, ich weiß auch nicht, das war jetzt nicht geplant, aber dass sie die Kampfansage annimmt und dass sie weiß, die Welt, in der wir uns befinden, ist Feindesland. Wir sind hinter feindlichen Linien. Und der Feind hat verschiedene Kniffe und Tricks. Er versucht uns zu ziehen durch die Versuchung des Reichtums, durch Sünde, Ausschweifung, bla 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 und so weiter, alles, was da dazugehört. Aber wir wissen, weil wir wissen, wer uns errettet, wer uns erlöst hat, dass uns das nichts geben kann. Und dass diese, und deswegen können wir das Kreuz auf uns nehmen, deswegen können wir uns selbst verleugnen, weil wir wissen, wer unser Jesus ist. Und weil wir wissen, er ist vorangegangen, er hat es geschafft, er ist den Weg gegangen und deshalb schenkt er mir Gnade, dass ich ihm folgen kann. Halleluja. Die Welt mit ihren Werten und ihrer verdrehten Moral versucht die Gemeinde zu assimilieren. Das hat Margret früher immer gesagt. Einverleiben. So dass wir Teil von ihr werden und dann kein Unterschied mehr besteht. Vielleicht noch im Kleidungsstil und wo wir Sonntagmorgen sind, aber so richtig Unterschied ist da keiner mehr. Aber es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, Nachfolger Christi zu sein, das Kreuz auf uns zu nehmen, uns selbst, und damit sind all die negativen Dinge in uns gemeint, unsere Sehnsüchte nach Sünde und so weiter, unsere Tendenz zum Bösen, das zu verleugnen. Und dann geht es uns genauso wie Jesus. Oder das ist dasselbe Prinzip. Was sagt Jesus beim in Johannes Kapitel 14 oder 16? Sagt er, der Fürst dieser Welt kommt. Das heißt, es ist jetzt die Stunde des Teufels. Der Fürst dieser Welt kommt. Ich werde gefangen genommen, ich werde ans Kreuz gehen, ich werde leiden. Der Fürst dieser Welt kommt, aber in mir hat er nichts. Halleluja. Halleluja. Philipper 3, Verse 18 bis 20. Denn viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Wir gehören nicht hierher. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Bürgerrecht, das ist vielleicht für uns jetzt nicht mehr so der Begriff. Ich sage nicht, ich habe das Bürgerrecht eines Deutschen, so reden wir nicht. Ja. Aber damals war das Bürgerrecht im Römischen Reich, das war ein gigantisches Reich. Und nur weil du in diesem Reich lebtest und da geboren wurdest, heißt das nicht, dass du das Bürgerrecht hattest. Entweder du wurdest darin geboren oder du musstest dir das für richtig viel Geld, das war die Investition deines Lebens, musstest du dir es kaufen. Und dann hattest du besondere Rechte, du konntest nicht versklavt werden, dir musste ein Prozess gewährt werden und so weiter, wenn du vor Gericht standest. Und Paulus greift es auf und sagt, unser Bürgerrecht, der Ort, wo wir wirklich hingehören, das, was uns schützt, womit unsere Herzen verbunden sind, ist in den Himmeln. Danke, Jesus. Okay, Punkt 3, mehr als ein Prophet. Matthäus Kapitel 11, Vers 9 und 10. Das ist jetzt dieser dritte Punkt, den Jesus anspricht. Und was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Jesus beruft sich auf Maleachi Kapitel 3, Vers 1, wo es heißt, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her und plötzlich, also ich liebe dieses Kapitel, plötzlich wird der Engel des Bundes kommen und damit ist Jesus gemeint und dann wird er die Herzen der Söhne reinigen und so weiter. Also da entfaltet sich das Heil Gottes und er nimmt Bezug und sagt, weil Johannes der Täufer mein Wegbereiter ist, ist er mehr als ein Prophet. Er ist nicht einer von den vielen, von denen wir im Alten Testament lesen, sondern er wird hervorgehoben und sagen, das ist quasi der, er bekommt einen besonderen Platz. Denn alle anderen Propheten, die vorher kamen, haben in einem gewissen Maß von dem Kommen Jesu bereits gewusst. Sie wussten davon, dass Gott einen Messias schicken wird. Sie wussten davon, dass Gott in irgendeiner Form sein Heil entfalten wird durch einen Messias, durch einen Christus. Aber sie haben ihn nicht gesehen. Und Johannes der Täufer ist der einzige in der Reihe der Propheten, der das getan hat. Und der somit direkter Wegbereiter für das Auftreten von Jesus war. Wir hatten da auch schon in der Predigtreihe drüber geredet, was das bedeutet, dass er Vorläufer ist und wie er das Volk vorbereitet hat. Er ist einzigartig unter allen Propheten, denn die Propheten sahen Christus nur von Ferne, schemenhaft. Und Johannes hat mit ihm gesprochen, hat ihn sogar getauft. Johannes übergibt sozusagen den Staffelstab aus dem Team der Propheten ab an Jesus. Und damit ist das prophetische Zeitalter der alttestamentlichen Propheten abgeschlossen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten, vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Halleluja. Die Gemeinde von Jesus Christus, die prophetische Gemeinde, hat genauso wie Johannes der Täufer den Auftrag, Wegbereiter Jesu zu sein. Und dann kommen wir jetzt in die endzeitliche Bedeutung der Gemeinde überhaupt an sich hinein und auch an die endzeitliche Bedeutung von dem Dienst Johannes des Täufers. Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen, das ist eine zentrale christliche Grundlehre, eine zentrale Verheißung. Christsein ohne das Wiederkommen Jesu ist nicht biblisches Christsein. Leider leben wir in einer Zeit, wo das recht unpopulär ist, weil wir alle sehr intellektuell und gebildet sind und sagen, hey, was willst du jetzt von mir und die haben das damals schon gedacht und so weiter und so weiter. Aber es gehört zum Wesenszug der prophetischen Gemeinde, das Kommen Christi zu verkünden. Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, wir können nicht einfach so irgendwie, hat doch eh keine Konsequenz, wir leben irgendwie in den Tag, sondern wir sind motiviert, für Jesus zu leben, weil wir wissen, er wird wiederkommen. Und damit sind so viele Dinge verbunden, unter anderem, dass wir Belohnungen bekommen. Für uns, aber eben auch für die Welt, die denkt, sie kann ewig so weitermachen und es wird kein Ende nehmen. Und wir warnen sie und rufen ihnen zu, lasst euch versöhnen mit Gott, denn Jesus Christus kommt wieder. Wir sind berufen, das Kommen Jesu Christi zu verkünden, sein Wiederkommen in Verbindung mit seinem Gericht und dem, dass er alles neu macht auf dieser Welt und dass er das Heil bringt für einen ganzen Planeten. Leider ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft das sehr verlernt haben, oder das schlicht für unnötig halten, weil es uns so gut geht, weil wir im reichsten und gesündesten Zeitalter seit Menschengedenken leben, sehen wir das gar nicht als notwendig an, dass wir irgendwie gerettet werden müssen oder dass da jemand kommt, um uns zu holen oder irgendwie um uns zu befreien. Wir denken, ja, warum denn? Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht hier. Und allein, dass die Christenheit in diese Richtung gegangen ist, zeigt, dass wir in einem Elfenbeinturm leben, der sich verschlossen hat vor dem Rest der Welt. Und dass wir gar keine Ahnung haben von dem, was alles passiert, von der Ungerechtigkeit und dem Leid. Und die letzte Gemeinde vor dem Kommen Jesu wird die Brautgemeinde sein. Und von der heißt es im allerletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und das rufen sie zu Jesus. Der Heilige Geist und die Braut Jesu Christi, die Gemeinde, im völligen Einklang rufen sie, komm, Herr Jesus, komm wieder, komm zurück, wir brauchen dich. Es ist nicht in Ordnung, wie es ist. Es fehlt etwas. Jesus nimmt auch Bezug auf die Brautgemeinde und hat gesagt, als die Pharisäer kamen und gefragt haben, warum fasten denn deine Jünger nicht? Würden wahrscheinlich heute auch zu mir kommen und sagen, warum fastest du nicht? Okay, ihr könnt für mich beten. Und Jesus sagt, wie können sie fasten, wenn der Bräutigam noch unter ihnen ist? Wenn der Bräutigam weggenommen sein wird, dann werden sie fasten. Weil etwas fehlt, weil sie leiden daran, dass ihr Bräutigam nicht da ist. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht spürst nach dem Kommen Jesu. Der Geist und die Braut sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, kommen. Und jetzt kommt die evangelistische Botschaft dieser Gemeinde. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut sprechen in völliger Einheit miteinander. Ein Herzschlag, eine prophetische Gemeinde, die verkörpert und verkündet, was Gottes Herzschlag ist. Und der letzte Punkt, Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Hier betont Johannes der Täufer nochmal diesen Übergang von der Zeit der Propheten des Alten Bundes hinein in die Zeit des Reiches Gottes auf Erden und eben nicht durch Geburt von Frauen, sondern durch die Geburt aus Gott. Eine neue Zeit, gekennzeichnet von einer neuen Menschheit, die erlöst ist. Wir als die Gemeinde bestehen aus geistlich wiedergeborenen Kindern Gottes, die andere Menschen in eben diese Wiedergeburt hineinführen und einladen sollen, in die Begegnung mit unserem Gott, indem wir eine verlorene Welt mit einem lebendigen Erlöser in Verbindung bringen. Wir sind die prophetische Gemeinde, die das Kreuz von Jesus Christus verkündigt, bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Es ist eben dieses Wort, dieses Evangelium, was die Macht hat, zu retten. Menschen von Sünde und von Verdammnis. Halleluja. Okay. Thomas, kannst du vielleicht nach vorn kommen? Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wo du dich positionieren würdest. Vielleicht sagst du, ja, ich lebe prophetisches Christsein. Wenn man mich anschaut, sieht man Jesus. Wenn man mir zuhört, hört man Jesus. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass du sagst, da ist schon noch Raum zu wachsen. Zu oft sind da noch Kompromisse da. Zu oft bin ich doch noch hingezogen zu den weichen Kleidern und zu den Königshäusern. Zu oft bin ich wie das Schilfrohr im Wind. Und dann möchte ich dir Mut machen und sagen, es ist nicht aus deiner Kraft, dass du so leben kannst. Es ist der Heilige Geist, der das in uns bewirkt. Und alles, was er möchte, was er von uns verlangt, ist, dass wir unser Herz, so hässlich und so böse es auch ist, zu ihm bringen und sagen, Herr, du hast verheißen, du wirst Veränderung schaffen. Vollbringe sie in mir, weil ich die Sehnsucht habe, so zu leben, weil dir das Ehre macht. Vater, wir danken dir, dass du deinem Sohn eine prophetische Gemeinde erlöst und erkauft hast. Herr, ich muss da denken an was Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 11, wo er zu den Korinthern spricht und sagt, ich rede im Eifer Gottes. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass genau wie die Schlange Eva mit ihrer List verführte, auch ihr von der Einfachheit und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben werdet. Herr, wir halten dir unsere Herzen hin. Wir wollen uns nicht abwenden. Wir wollen nicht, dass unsere Gesinnung, unser Denken verdorben wird, dass wir uns der Welt anpassen und dass wir vergessen, dass unser Bürgerrecht doch in den Himmeln ist. Wir bringen dir unsere Herzen, die so oft sich neigen hin zu dem, was dir fern ist. Und wir bitten dich, dass du in uns ein Werk tust. Mach uns zu einer prophetischen Gemeinde. Mach jeden Einzelnen von uns zu einem prophetischen Statement gegenüber dieser Welt. Danke, Herr, dass du mehr als bereit bist und dass deine Liebe die Grundlage dafür ist. Danke, Herr, dass du uns nicht hinterherläufst mit einer Peitsche und irgendwie Druck machst, sondern dass du sagst, ich mach das alles. Denn es steht geschrieben, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen haltet und meine Gebote tut. Halleluja. Ich möchte dir Mut machen, nimm das, was du gehört hast, vielleicht gibt es ein, zwei Punkte, die dich mehr beschäftigen als andere, und bring sie zu Jesus. Fang an, mit Jesus zu reden, laut oder leise. Schweif jetzt nicht ab irgendwie zur Serie, die du heute Abend gucken willst, oder was auch okay ist, oder irgendwelche anderen Gedanken. Versuche, bei Jesus zu bleiben und sag, Jesus, ich möchte prophetisch leben. Für die nächsten 4-5 Minuten, lass uns das noch machen. Thomas wird dann gleich das Lobpreislied, unser letztes, anfangen, und dann sind wir noch gemeinsam vor Gott.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.